Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. Die Oscar Academy hat eine historische Reform beschlossen. Als bester Film kann 2024 nur noch nominiert und dementsprechend auch ausgezeichnet werden, wer mindestens zwei Diversitätskriterien erfüllt, und zwar aus vier Kategorien. Diese vier Kategorien sind sinngemäß übersetzt: erstens SchauspielerInnen, zweitens Produktions- und Kreativteam, drittens PraktikantInnen und Ausbildung, viertens Marketing und Verteilung. Also es wird schon klar, es geht nicht nur um Menschen vor, sondern auch hinter der Kamera. So, und dann kann man in die einzelnen Kategorien reingehen. Da gibt es dann Unterkapitel. Zum Beispiel unter SchauspielerInnen wäre eine Möglichkeit, ein Hauptdarsteller ist schwarz oder Hispanic oder gehört einer anderen Minderheit an, oder mindestens 30% aller NebendarstellerInnen gehören zu unterrepräsentierten Gruppen, zum Beispiel Frauen oder Behinderte. Ist so ein bisschen Baukastenprinzip, bei dem eben gilt, zwei Bedingungen aus vier Kategorien müssen erfüllt sein. Über den Oscar auf Diversitätskurs spreche ich mit Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Akins, der mitarbeitet an einer Studie zu Vielfalt im deutschen Film. So, wird der Oscar jetzt diverser? Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Ja, es steht sehr zu hoffen, dass der Oscar diverser wird. Und ich denke, es ist sinnvoll und geboten, dass die Academy sich da auf den Weg macht. Im Übrigen ist es ja so, dass wir auch in Europa, zum Beispiel in England, langjährige Erfahrungen damit haben, mit einem ganz ähnlichen System, wo es auch nicht nur um Preise geht, sondern tatsächlich um Filmförderung. Und da geht es um das British Film Institute. Und die Förderung, die da sozusagen offiziell in Großbritannien vergeben wird, ist an einen ganz ähnlichen, aber auch noch ein bisschen weiter gefassten Katalog geknüpft. Ich denke, dass das wichtig und notwendig ist, weil ja klar ist, die Welt des Films ja soll eigentlich die Realität spiegeln, soll uns anregen, über unsere Beziehungen nachzudenken, auch über Machtverhältnisse, über Kreativität, über alles Mögliche. Aber die Vielfalt im Film spiegelt die Vielfalt in unseren Gesellschaften immer weniger wider. Deswegen muss man daran, und deswegen ist das, denke ich, eine Chance und eine Möglichkeit, wirklich hier die Kreativität, die sich ergibt aus dem Zusammenkommen verschiedener Perspektiven, wirklich zu würdigen.
Und die Gefahr, dass man die Minderheiten verfestigt, indem man sie so genau, so facettenreich auch festschreibt?
Also da geht es ja gerade nicht um eine Festschreibung, sondern wenn Sie da genauer reinschauen, dann sehen Sie, dass da ein ganz, ganz wichtiges Kriterium genannt wird. Und zwar, also zum einen, Sie hatten es Baukasten genannt, ich würde sagen, da geht es um Flexibilität, aber auch um Strukturwandel. Da geht es gerade nicht darum, dass da einzelne Personen feigenblattartig als sogenannte Tokens gekauft werden, um da die Checkliste abzuhaken, sondern da wird auch klar formuliert, da geht es auch um Rollen hinter der Kamera, da geht es um Rollen in der Produktion, in der kreativen und in der technischen Verantwortung, und da ist das Wort Verantwortung wichtig, denn es geht da auch um Karrierepfade. Es geht darum, dass langfristig sichergestellt werden muss, dass alle Menschen, die in den jeweiligen Gesellschaften vorkommen, auch den Zugang haben, um an so einem wichtigen Medium wie Film mitzuwirken. Und da würde ich gerne nochmal auf den BFI, also auf den englischen Kontext verweisen. Da geht man noch einen Schritt weiter. Da ist zum Beispiel auch die soziale Herkunft, die aus meiner Sicht in der Oscar-Liste dringlich fehlt, auch ein Kriterium, was da aufgegriffen wird. Also daran sieht man, es geht wirklich hier um die Öffnung eines Systems, von dem wir ja wissen, dass es von Barrieren, von Ausschlüssen, von struktureller Diskriminierung gekennzeichnet ist. Stichwort MeToo-Debatte, die ja auch Deutschland vor ein paar Jahren schon erreicht hat, wo deutlich wird, gerade im Film kommt es hier zu gravierenden Übergriffigkeiten und aber auch zu einem Casting, wo Frauen ab einem bestimmten Alter nur noch in bestimmten Rollen auftauchen dürfen. Und solche Listen sind einfach der Versuch, das strukturell vor und hinter der Kamera aufzubrechen. Da geht es also nicht um das Einbetonieren, sondern gerade um das Aufbrechen verkrusteter und diskriminierender Strukturen.
Und deswegen betonen Sie, wie wichtig es ist, dass diese Regelungen auch den Hintergrundbereich betreffen und jetzt nicht nur die, die in dem Film mitspielen. Aber jetzt mal mit Blick auf die Rollen. Da ist ja zum Beispiel die Frage, ob Quantität oder Festschreibung auch Qualität dann bedeutet. Ja, also zum Beispiel, darf der Rollstuhlfahrer eigentlich mehr sein als jemand, der Rollstuhl fährt? Oder darf die lesbische Frau mehr sein als die, die Rolle bekommt, in der sie dann wieder ihre sexuelle Identität verhandeln muss?
Richtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sieht da, wo solche Kriterien schon greifen, das ist nämlich auch ein anderer wichtiger Punkt. Es gibt ja solche Kriterien schon, die greifen. Es gibt Produktionsfirmen, wie zum Beispiel die von Hollywood-Star Michael B. Jordan, Outlier Productions, oder auch große Produktionshäuser wie Warner, die gesagt haben, wir müssen daran an das Thema, wir wollen, dass Film vielfältiger wird, und wir geben uns sogenannte Inclusion Riders, die also sagen, wenn man Michael B. Jordan einen Film machen will, dann müssen viele von diesen Kriterien erfüllt sein. Und ich erzähle das deswegen, weil es schon erste Filme und Serien gibt, die nach diesen Maßgaben produziert wurden. Da sieht man genau das Gegenteil von dem, was da manchmal befürchtet wird. Eben gerade keine Festschreibung auf Rollen, sondern ich sehe in dem Fall jetzt in einer Netflix-Serie zum ersten Mal eine Person mit Glasknochenkrankheit, einer bestimmten Behinderung, die da eben nicht reduziert wird auf diese Behinderung, sondern die als eine junge, kreative Person mit ihrer eigenen Handlungsmacht, mit ihrer eigenen Personalität dort in der Handlung auftaucht. Das Gleiche gilt für viele andere Dimensionen. Und das liegt eben daran, dass da festgeschrieben ist, dass solche Personen eben nicht nur, wie gesagt, als Token einmal auftauchen, sondern eben auch hinter der Kamera, in Bezug auf das Drehbuch, die Produktion und so weiter eingebunden sein müssen. Und da kommt dann eben die Kompetenz her, um solche Geschichten anders zu erzählen, solche Personen gerade eben nicht zu reduzieren auf Facetten ihres Seins, die bisher dafür gesorgt haben, dass sie in so einem Medium wie Film nicht würdevoll vertreten waren.
Lieber als möglicher Einwand noch der Eingriff in die Kunstfreiheit.
Ja, auch da sehe ich das tatsächlich ganz genau andersrum, denn die Kunstfreiheit wird ja ganz offensichtlich dadurch eingeschränkt, dass Film auch in Deutschland dokumentierterweise ein Bereich ist, ein Betrieb, eine Industrie, in der es viele Ausschlüsse gibt. Und das sehen wir ja, wenn man abends den Fernseher anmacht, dann sieht man da an Deutschland, das ganz anders aussieht, gerade in den fiktionalen Geschichten, die erzählt werden, als das, was man sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Und das ist doch eher ein Problem für die Kunstfreiheit. Es bedeutet nämlich, dass nicht alle Menschen, die sozusagen aus allen möglichen Hintergründen, sozialen Hintergründen, mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen in bestimmten Altersklassen sich dem Film widmen wollen, dazu auch die Möglichkeit bekommen, sondern es gibt vorhersagbare, messbare Ausschlüsse, die eben gerade dort die Kunstfreiheit einschränken, und zwar nicht nur der einzelnen Personen, die ja eben nicht teilnehmen können, sondern eben die, wie gerade schon besprochen, es dann auch verunmöglichen, Geschichten aus vielfältigen Perspektiven zu erzählen, andere Ästhetiken, andere Darstellungsformen zu wählen. Und deswegen ist es also ein Gewinn, gerade für die Kreativität und gerade auch für die Kunstfreiheit, wenn man diese Barrieren abbaut.
So, und jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache, ne? Gehört immer dazu. Kompressor-Podcast abonnieren, wenn noch nicht passiert. Das können Sie natürlich da tun, überall, wo es Podcasts gibt, und vorzugsweise über die DLF-Audiothek.